Dann Punkt 4.
Zusätzlich zum Zeremonialgesetz, als einer politischen Körperschaft gab er Israel auch besondere judizielle Gesetze, die zusammen mit dem Ende des Bestehens jenes Volkes als Staat ihre Gültigkeit verloren und nun niemanden mehr über das hinausbinden, was zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung erforderlich sein kann. Hier glauben die Theologen, dass sie dies im Alten Testament sehen können. Aber wenn sie dann mit Christus auf das Alte Testament zurückblicken, sehen sie, dass mit dem mosaischen Gesetz in Christus verschiedene Dinge geschehen sind. Der moralische Aspekt wird jetzt von Christus dargelegt, Bergpredigt. Der zeremonielle Aspekt ist in ihm erfüllt. Und sie glauben auch, dass Gottes Volk, das bis zum Kommen Christi noch unmündig war, auf eine andere Art und Weise aufgebaut war als Gottes Volk nach dem Kommen Christi, als wir Christen. Die waren damals, das sind wir nicht, damals waren sie eine Nation. Israel war eine Nation. Und daarom had God ihnen spezifische Gesetze gegeben, die für sie als Nation damals relevant waren. Aber jetzt, so argumentieren sie, ist Gottes Volk nicht mehr eine Nation. Jetzt ist es über alle Nationen verteilt. Und da die mosaischen Rechtsgesetze eine Funktion in einer bestimmten Zeit hatten, ist diese Funktion jetzt erfüllt worden. Daarom lesen wir, diese mosaischen Gesetze sind als Rechtstexte erloschen, weil der Staat dieses Volkes erloschen ist. Und bitte, 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 nicht falsch verstehen jetzt. Hè? Sie sagen nicht, jetzt gibt es keine Juden mehr. Es ist hier kein Antisemitismus. Was sie dennoch sagen ist, dass der Staat eines Volkes, das sich als Gottes Volk auszeichnet, nicht mehr existiert. Klar, das was damals kennzeichnend und eigentümlich war, das ist einfach vorbei. Und kann mit ihnen worden niemanden mehr über das hinausbinden, was zur Bewahrung von Recht und Ordnung erforderlich sein kann. Ich möchte gerne, dass Netanjahu das auch einmal liest. Was hier steht mit seinen Leuten da in die Ministerraad. Heißt das, dass wir aus den alttestamentlichen Gesetzen nicht mehr lernen können? Sind sie für uns jetzt komplett irrelevant? Nein, wir haben etwas aus dem alttestamentlichen Recht zu lernen. Aber wenn du willst wissen, was wir davon lernen können, musst du das Prinzip, wir sagen heute, der Fairness, das Prinzip der Gerechtigkeit, der allgemeinen Fairness beachten. Das ein größeres Prinzip ist als die Anwendung des mosaischen Rechtes. Aber wie das Prinzip der Gerechtigkeit von uns verlangt, diese Gesetze in der heutigen Zeit, sag mal in Österreich und den Nationen, in denen wir leben, anzuwenden, das ist natürlich eine Sache der Weisheit. Und darum beten wir auch immer für die Obrigkeit. Dann den fünften Punkt. Sollen wir noch eins machen? Ja, gut. In Abschnitt 5. Wird über die Bedeutung des moralischen Gesetzes gesagt, das Moralgesetz bindet für immer alle, sowohl die Gerechtfertigten als auch andere, zum Gehorsam ihm gegenüber. Und ist nicht nur in Bezug auf ihren sachlichen Inhalt, sondern auch in Bezug auf die Autorität Gottes, des Schöpfers, der es gegeben hat. Haben wir wieder die Betonung auf Gott, dem Schöpfer, hè? Interessant. Gott, dem Schöpfer, hat das Moraalgesetz gegeben. Auch Christus, weiter, auch Christus löst seine Verpflichtung im Evangelium nicht auf, sondern versterkt sie vielmehr. Das bedeutet folgendes: eine größere Offenbarung, eine größere Klarheit der Offenbarung, die führt eher zu einer größeren Verantwortung als zu einer geringeren. Wir sind mehr verantwortlich heute als damals Israel. Im Hintergrund steht natürlich, dass alles in Jesus Christus klarer ist. Auch das Gesetz. Und das stimmt, oder? Die Bedeutung des Gesetzes wird nirgends wie im Alten Testament so klar dargelegt wie von Jesus in der Bergpredigt. Matthäus 5, Abvers 17. Und diese Klarheit löst unsere Verpflichtung nicht auf, sondern stärkt sie. Das heißt, es gibt in der gesamten Bibel dieses Prinzip, dass Privilegien, und wir haben als Christen sehr viele Privilegien, uns ist der Heilige Geist versprochen zum Beispiel. Das Prinzip ist, dass Privilegien Verantwortung mit sich bringen. Und die Westminster haben erkannt, dass die Verpflichtung, das Gesetz zu halten, nicht im Widerspruch zum Glauben steht. Vielmehr erfüllt der Glaube das Gesetz und bestätigt es, das Gesetz. Und hier ist natürlich die Aussage des Paulus in Römer 3, 31 im Blick, wo er die Frage aufwirft, of je dan später in de Römerbrief terugkomt, nachdem je die Botschaft van de Gerechtigkeit, die aus dem Glauben und nicht aus den Werken des Gesetzes komt, dan wirft er diese Frage auf: Heben wir denn das Gesetz durch diesen Glauben auf? Und antwortet: Ganz und gar nicht. Dat is eines seiner vielberühmten Sätze, das sei fern. Vielmehr halten wir das Gesetz aufrecht. Der Glaube verwirft das Gesetz nicht, der Glaube erfüllt es. Und etwas Ähnliches sagt er später in Kapitel 13, Abvers 9. Ich zitiere: Die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht bekehren, und was da sonst angeboten ist, das wird in dieser Regel zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und hier ist Paulus' Gedanke nicht: Du kannst die Gebote einfach vergessen. Nur lieben, meine Lieben, nur lieben. Seine Gedanke ist, dass der Weg, auf dem die Gebote erfüllt werden, durch den Glauben geschieht. Durch den Glauben, der durch die Liebe wirkt. Und so heißt es in Vers 10: Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Und darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe ist nicht die Abschaffung. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Die Bibel schützt die Moral. Noch immer. Und das wissen wir vor allem darum, weil der spezifische Einhalt der Gebote immer wieder in der Schrift verkündet wird. Paulus, der Apostel, Paulus weist mit ziemlicher Regelmäßigkeit auf die Bedeutung des Gesetzes für das Leben der Gläubigen hin. Die Dinge, die im sittenden Gesetz verboten sind, sind für den Gläubigen nach wie vor verboten. Gehorsam gegenüber dem Gesetz steht nicht im Widerspruch zum Leben im Glauben. Das gehört zueinander. Vielmehr gestaltet er die Praxis des Glaubens. Und die Vertiefung dieser Verpflichtung ergibt sich zum Beispiel aus der Lehre Jesu in der Bergpredigt in Matthäus 5. Lasst uns beten. Vater, wir sind dankbar, dass du uns dein Gesetz gegeben hast. Und noch viel mehr, dass du uns Christus gegeben hast, der das Gesetz für uns erfüllt hat, damit wir nun in einem neuen Leben und in einem neuen Gehorsam dir gegenüber wandeln können. Ja, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort und durch das Gesetz gezeigt hast, wie wir das tun können. Hilf uns, Vater, dass wir Menschen unter der Gnade sind, die so unter der Gnade dein Gesetz halten können, weil wir können beten um deine Hilfe, um deinen Heiligen Geist. So danken und beten wir in Jesu Namen. Amen.